nicht, könnten da hinten eventuell noch in dem Karton welche sein.
Lass mal irgendwo. Ja.
Nummer 17, also gleich in der Nachbarschaft, die zwei Verse. Nummer 81, Herr, Gewichten kommt uns nicht. Nummer 81.
Sie hatten jetzt keinen Strom.
Thank you.
dass ich uns bitte, lieber Herr, dass wir deine Gäste sind, dass du uns beschenkst, dass unsere Normen und Vorstellungen deinen Anweisungen und deinen Prioritäten weichen, dass wir offen sind für das, was du uns sagen möchtest, der Korrektur ist, wo das stattfinden kann, dass wir als Leute, die auf deiner Gehorsamsspur laufen, uns Segen wieder dahin bringen. Noch einmal bitten wir, lieber Herr, dass du denen begegnest, die heute gern hier wären, dass du sie grüßt, dass du uns jetzt in diesem Augenblick in der Welt bist. Amen. Auf dem Programm haben Sie es gelesen, dieses Stichwort. Es war ein reicher Mann. Lukas 16. Wir lesen jetzt zunächst die Verse 19 bis 31. Und dann gehen wir wieder, wie wir das auch schon in früheren Jahren in der Übung hatten, in die Gruppen, wo wir für eine Zeit diesen Text für uns bedenken und zusammentragen, was uns wichtig wird in diesem Text, und darauf gehen wir zurück und dann wollen wir uns noch einmal gemeinsam darüber öffnen, was wir und was uns dieser Text zu sagen hat. Bevor wir anfangen zu lesen, möchte ich einige Sätze sagen über das Anliegen des Lukas. Sie werden das ziemlich schnell herausführen und mitnehmen für sich. Lukas hat den Retter, den Erretter, Jesus Christus, als den gezeichnet und dargestellt, der für Arme und Sünder gekommen ist. Er zeichnet ihn als den durchziehenden Fremden, als den Gast. Das fängt an bei Lukas 2, bei dieser Geschichte, die wir Weihnachtsgeschichte nennen. Das zieht sich ganz durch bis zu der Begebenheit des Zachäus. Wo nun dieser Gipfelsatz steht, heute ist diesem Haus heilig. Er ist für alle da, wo er aufgenommen wird und wo sein Ruf gehört wird. Da geht er in die Häuser. Gott möchte bei Menschen einziehen und Wohnung machen. Er wendet sich direkt den Armen zu. Er nimmt sich aber insbesondere der Sünder. Er ist der, der dem Sünder nachläuft und entgegenläuft, sich ihm zuwendet und sich für ihn verschwendet, der ihn einlädt. Und er möchte auf den Leuten, die er begegnet und die Lukas zeichnet und die wir heute da sind, uns zu selig zu preisenden Armen machen. Und so schließt auch dieses Lukas-Evangelium mit einem Gedanken, den wir sicher kennen. Ihr seid die, die mit mir in meinen Anfechtungen ausgehalten haben. Und ich vermache euch, wie mir mein Vater vermacht hat, das Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Haus. Dieser große Gedanke der Hausgemeinschaft, der Tischgemeinschaft, wieder da. Der Gast, der Fremde und der Gastgeber. Wir erinnern uns, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide Schöpfer, wie wir sie uns Menschen so nennen. Unter diesen Apostrophierungen möchte ich jetzt dieses Gleichnis lesen, das wir in Lukas 16 haben. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kürzlich auf Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freude. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tische fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser taufe und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Dann wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht die von dort zu uns herüber können. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, auch dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufsteht. Vielleicht, Sie müssen sich nicht dran halten, wollen Sie sich dem einen oder anderen Gedanken öffnen? Wie möchte Jesus mit dem Problem Arm und Reich leben? Oder ein anderer Gedanke: Welche Veränderungen hätten sich ergeben, wenn der Reiche dem Lazarus etwas abgegeben hätte? Und ein dritter Gedanke, der möglich wäre, wobei sie also alle Freiheiten haben, sich nicht daran zu halten: Parallelen und Lösungsansätze zu überlegen, nach Lukas 6, 20 bis 26 und 30 bis 36, das sind Reden aus der, also Feldrede, wie wir es bei Matthäus in der Bergpredigt haben. Parallelen und Lösungsansätze und Lukas 6, 20 bis 26, 30 bis 36.
Ja, dann wollen wir mal die Sache aufteilen.
Dass wir Lied Nummer 80 aufschlagen, so viel Zeit haben wir noch, und würde mich bemühen, wo immer ich in meinen Ausführungen stecke, 5 vor 11 Schluss zu machen. Nummer 80, die 3 Verse.
Thank you.
sehr böse, mit Ihnen einfach nochmal das überlegen, was drückt dieser Text aus, wo kommt er her, mit was ist er besetzt. Es ist ein gewaltiges Gleichnis, aus dem so vieles von Anstatt, ich weiß nicht, wie es in den anderen Gruppen ging, aber da sind wir fast hypnotisiert von dieser Flucht von links und rechts, von Abrahams Schoß und dem ewigen Feuer. Und da sind wir wie erstarrt, wenn wir auf den Reichtum der anderen schauen, weil wir ja so arme Kirchenmäuse sind. Und wichtiger scheint mir jetzt auch zuerst einmal festzustellen, was will der Text im Grunde? Will er darin weisen, dass er sagt, aktiviert euch im Blick auf Diakonie? Oder bekämpft den Reichtum, macht alles gleich in diesen zeitlichen Konsequenzen und Kategorien, in denen wir sonst denken? Oder wie geht's nach dem Tod weiter? Haben wir da noch was zu tun, zu schaffen? Können wir da noch was aufpolieren? Können wir da noch irgendwas dazusetzen, damit wir was verschlimmbessern für unsere Situation? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn da heute, um möglicherweise auf billige Sache und Spur für unsere Ewigkeit die besten goldenen Eier zu legen? Wen will Jesus ansprechen? Es ist immer wichtig, dass wir sehen, wer ist der Adressat. Da wird uns selbst einmal gesagt, Jesus spricht die Leute an, die sich Abrahams Söhne nennen, also die aus dem Volk Gottes kommen. Es wird genauer gesagt, die Leute, die mit Bysos und Porphyra gekleidet sind, das sind die umstehenden Pharisäer. Es wird uns ein weiteres gesagt in diesem Gleichnis, dass dieser Himmelsbote, der da angefordert wird, ja im Grunde genommen ihm gegenübersteht, als der, der da redet und mit ihm das Gespräch hält. Wir erinnern uns, wenn ich im letzten Satz bin jetzt gleich nach hinten gesprungen, dass er sagt, dieser reiche Mann, wenn doch einer da aus diesen himmlischen Orten käme und meinen fünf Brüdern sagen würde, wie es aussieht, die würden sofort glauben. Jesus sagt, haben sie Mose und die Propheten nicht, und er könnte verlängern. Und wenn sie mich nicht hören, und du hast mich ja auch nicht gehört, dann ändern sie sich trotzdem nicht, wenn sie nicht wollen. Das scheint mir einer der tragischsten Spitzen in dieser ganzen Geschichte zu sein. Hier steht Jesus, als der da das Leben verteilt und verströmt und um uns wirkt und im Grunde genommen nichts passiert. Er erfährt an seinem eigenen Leben bis zum Schluss diesen hasserfüllten Widerstand, die Ablehnung seiner Person und damit auch zugleich, dass sie das Gericht, das über sie kommt, abschneiden. Wenn eine der Gruppen sich mit dem Lukas 6 Text der Feldrede beschäftigt hat, weiß ich nicht, können sie auch nachher für sich noch privat machen, dann werden sie sehen, dass viele Gedanken hier aneinandergereiht sind, die wir fast wie Folien übereinander legen können und sie eine Gleichung fast festzustellen sind, auf der anderen Seite aber diese Feldrede auch schon ansetzt zur Lösung. Auf ganz gesehen muss man sagen, dieses Gebiet Arm und Reich behandelt im Neuen Testament Lukas und Jakobus am intensivsten. Vers 19. Den Bußruf im Evangelium, den möchte Jesus sehr deutlich ausdrücken, indem er dieses Gleichnis seinen Leuten, die ihm gegenüberstehen, und jetzt sage ich es noch einmal, diesen Pharisäer, diesen Besserwisser, erzählt. Es geht ihm nicht nur um die Politur, es geht ihm nicht nur um die Tünche, es geht nicht nur um die Restauration irgendwelcher verflachten und ganz schwach gewordenen Farben, sondern es geht ihm ums Grundsätzliche. Mit dieser äußeren Hinzeichnung von Purpur und Leinwand Da hat er nicht sehr viel gemeinsam. Da kann er nichts mit anfangen. Aber ohne Namensnennung sagt er, ihr Hüter der Tora, ihr Leute, ihr Repräsentanten des Tempeldienstes, ihr, die ihr dasteht als die verkörperte Religiosität, als der Klerus, ihr seid auf der ganz falschen Ecke gelandet. Genüsslich lebt ihr euch, euch zu gefallen. Dieser namenlose Reiche im Überfluss. Gott und die Umwelt ist nicht nur vergessen, sondern nicht gewollt im Ding. Und da liegt ein Mittelloser, Vers 20, vor der Tür des Reichen, von dem gesagt wird, dass er im Gegensatz zu diesem Reichen einen Namen hat. Er hat ein Gesicht. Er ist bei Gott bekannt. Und wenn wir das bekannte Wort aus Jesaja 43 nehmen, das vielleicht manchmal zur Konfirmation gekommen hat, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das steckt dahinter. Dieser Namenlose hat ein Gesicht. Ein Gesicht, dieser Namenlose, dieser Reiche. Und der andere hat einen Namen bei Gott. Die Bedeutung Lazarus, dieser Name ist Programm. Er heißt Gott hilft. Wir würden ihn heute nennen, wenn er für uns geboren werden würde. Gott hilft. Wie er so vor die Tür des Reichen kam, wird uns nicht gesagt, er ist einfach da. Aber ekelig genug und abstoßend, hilflos, durch seine Geschwüre, als unrein geltend, mehr als ein Fremdkörper. Man müsste fast sagen, der könnte angezeigt werden wegen Hausfriedensbruch. Hier in diesem Anwesen des Vornehmen. Er ist krank, wir wissen nicht, warum das er krank ist. Ist er deshalb krank, weil er unterernährt ist? Oder ist er arm und krank? Da kommen diese Paria-Hunde, diese halbwilden Dinger, die in Rudeln sich aufhalten und im Grunde genommen nichts anderes sind als Aasfresser, die nach dem Lazarus als dem Halbtoten Ausschau halten. Ich könnte mir vorstellen, dass im anderen Zimmer noch Stühle sind, wenn sie sich da zwei schnappen und hertun. Dann könnte sie. Lukas, der hier diesen Lazarus als einen Todeskandidaten bereits sieht, lässt die Hunde aufmarschieren, die im Denken des jüdischen Kopfes ja unreine Tiere und Wesen sind, die mit einem Menschen, der mit Gott in Verbindung ist, überhaupt nichts zu tun haben können. 21. In diesen Gegenden vorderen Orients ist es so, dass bei Reichen weiche Teiglappen zur Handreinigung benutzt wurden. Und es ist möglicherweise so, dass das dieses Gleichnis aussagt, was von der reichen Tische fällt. Also wenn man sich die Hände hier an diesen Teiglappen säubert, dass hier diese Krumen zusammengefegt werden und vielleicht noch diesem Armen, diesen Mittellosen, diesen Menschen Ausgestoßenen und wie der Reiche meint, auch Gott Ausgestoßenen, dann vielleicht gegeben werden können. Also Abfall soll er essen. Aber das bekommt er auch nicht. 22. Und nun wechselt Jesus das Bild ganz bewusst und öffnet die Linse zum zweiten Mal. Und sofort wird deutlich, dass der Einsame in der Begleitung von Engeln, vom Reichen, der ohne Namen ist, wird nicht gesagt, dass er beerdigt wird. Einer der wesentlichsten Züge, wenn einer menschlich gewesen sein soll und bei Gott anerkannt ist und im Volk eine Stimme und Geltung hat, dann wird er beerdigt sein und beerdigt werden. Das ist ja die Tragik gewesen beim Tode Sauls. Kann ich mich jetzt nicht näher auslassen. Er hängt da ja an der Stadtmauer und wird nicht beerdigt. Kein Mensch schaut nach ihm. Das ist der größte Fluch. Merken Sie, was auf diesem Reichen lastet? Menschenmut. Auf diesem Armen lastet menschlicher Fluch. Und man verlängert natürlich schnell und gerne. Es die Frau glücklich. Wir sehen, und jetzt sind wir ja in dieser anderen Wirklichkeit, hier in der Zeichnung und in der Projektion, wie wir uns vorstellen können, wie das nach dem Schnitt, nach dieser Zäsur Tod weitergeht. Er, der arme Lazarus, ist im Schoß des Abrahams. Übrigens interessant, der Abraham war kein Armer, der also in diesem jüdischen Denken und in dieser jüdischen Tradition so gezeichnet wird, dass er Platz hat bei Gott. Das war der väterliche Sammelpunkt der Frau. Da trifft Jesus das ins Schwarze, im Blick auf die Pharisäer, die ihm zuhören. Der Tod ändert also mit einem Schlag dieses Bühnenbild und Gottes Licht bringt die Wahrheit zutage. Die Hoffnung des Lazarus bleibt, denn das setzt der Text voraus, dass er nicht wegen seiner sozialen Unmöglichkeit, wegen seiner Armut, einen Lastenausgleich bekommt in den himmlischen Körper, sondern dass er aufgrund seiner menschlichen Bedürftigkeit die Adresse Gottes gefunden hat und da Verständnis bekommen hat und Liebe erfährt von seinem Leben. Dieser arme Lazarus ist also da und der Reiche ist in der Tat Gott losgeworden. Das ist sein großer Irrtum. Und die Konsequenz hat er wahrscheinlich gar nicht dabei bedacht. Allein mit dem Nichts, so stirbt er mit den Totenhemdtaschen, die nichts werden. Das, was der reiche Mann, dem Armen versagt hat, nämlich nicht nur einen Tropfen Wasser zu geben, das ist symptomatisch, dass er genau tropfenweise, so lese ich diesen Text, von Abraham erbittet. Natürlich mit all dem, was wir hier entdecken und auch mit Hineingeheimnissen, aber auch was der Text aussagt, diesem Zwischenreich des Todes, dem Sheol im Hebräischen, dem Hades im Griechischen. Und nun soll der Verachtete und Wertlose zum Spender der Barmherzigkeit werden. Der Reiche ist bescheiden worden. Gedenke, was du in deinem Leben Gutes empfangen hast, sagt Abraham. Hier ist ein gewisses Urteil, ein gewisser Rechtsspruch über ihn gesprochen schon. Es geht um diese innere Haltung, was für den Lazarus Lebensprogramm und Lebensverwirklichung war, was jetzt in Erfüllung geht. Und hier der Reiche, der sein gutes Jahr irgendwie schon verwirkt, obwohl er damit hat Fußhalten. Und damit wird Lazarus nun zum bedrückenden Fragezeichen für ihn, den Reichen, aber für uns und für damals, für seine Leute um ihn herum, Umwelt und Nachwelt. 26 macht uns deutlich, dass nüchtern Abraham fast lieblos auf diesen Mann reagiert. Er macht ihm aber deutlich, dass jetzt nichts mehr zu verbessern, dass Hilfen durch irgendwelche Graukanäle nicht mehr nachgeschoben werden können, dass das, was auf Erden gegolten hat und was er vielleicht auch in vielen Schichten und Etagen erlebt hat, dass Vitamin D durchgeholfen hat, dass das nicht mehr möglich ist, offensichtlich nach diesem Gleichnis einzustellen. 28. Sichere Kunde, so übersetzt ein anderer, sollen die fünf Brüder bekommen, damit sie nicht auch an den Ort der Qual kommen. Also der Mann, der eigentlich in stoischer Ruhe in seinem Haus, in seinem Reichtum saß, der bekommt mit einem Mal Füße und will andere auch noch dazu anreizen. Es soll einer geben, dass sie nicht in Eigenbeschaulichkeit und Wohlstand einfach kaputt gehen. Und wenn jetzt die Pharisäer noch zuhören, dann meine ich, erfahren sie, dass auch für sie der Moment gekommen ist, wo sie umdenken müssen oder neu überdenken müssen, wenn sie nicht in tragischer Weise das auch erfahren wollen, dass es keine Korrektur gibt. Ihnen wird gesagt, dass der Niedergang des Judentums nicht nur ihr eigener, eigentlich vorprogrammiert ist, wenn sie so weiter marschieren. Da weist nun Abraham bei dieser Sache auf Mose und die Propheten, die, wie wir in unserer Gruppe sagten, ja auch nichts anderes auszuteilen hatten als das Wort. Sie meinen, wenn da was Engelmäßiges käme oder sowas. Dann, nein, Jesus steht ihnen gegenüber als der Bringer des Lebens, als der Bringer der Wahrheit und sie begreifen es nicht, oder? Sie wollen es nicht begreifen, wie die andere Deutung dieses Reichen mit seinem Reichtum aussehen könnte. Nicht sein Reichtum, sondern seine Unbußfertigkeit, das legen wir jetzt nicht in unseren Text hinein, sondern das sagt uns dieser Text, ist es, was hier Unmöglichkeiten oder auf der anderen Seite aber auch Einladungen bedeutet. Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Nun könnten wir an den Katechismus denken, was Buße tun heißt, lassen Sie mich so nochmal übersetzen. Es ist ein Umdenken hin auf Jesus. Metanoia steht dahinter. Das heißt, es ist auch das griechisch profane Wort gebraucht. Ein Umkehren. Aber das Neutestamentliche, die Füllung des Neutestamentlichen bedeutet noch mehr. Bedeutet ein Umkehren hin zu Jesus oder zum lebendigen Gott. Unser Text hat also, wenn Sie so wollen, wenn wir vom Sozialen und vom Diakonischen und so absehen, einen Doppelskop. Nämlich Gottes Willen erkennen und gehorsam sein und ausführen, weil wir hingehört haben, weil wir uns nicht verschlossen haben. Auf der anderen Seite, wenn dieses Hören passiert, dann kommt das wortverwandte Begriff von Gehorsam dazu. Das heißt, Füße machen, Hände regen, Fantasie entwickeln, offen sein für den, der jetzt in Not gekommen ist. Und nun tun sich ja ganz große Felder auf, nämlich die Frage, können wir mit dem, dass wir Gutes tun, unsere Ewigkeit oder Seligkeit erlangen? Ich möchte drei Gedanken noch mit Ihnen durchgehen, schwerpunktmäßig, ich weiß, dass da sehr, sehr viel mehr noch anstehen würde. Was sagt uns dieses Gleichnis? Erstens, der Wohlhabende hat keine Vorfahrt im Blick aufs Himmelreich. Aber auch nicht aus einem gewissen Sarkasmus heraus, dass wir sagen, dem schießt gerade, der wird dumm. Also es geht nicht um ein Einplanieren dessen, dass wir schlichtweg eine Gleichung aufstellen und sagen, reicher Hölle, armer Himmel. Das Himmelreich ist nicht zu erkaufen. Einfluss und Ansehen spielen hier keine Rolle mehr. Wie wir Gott angeredet haben, ob in geschwollenen Worten im Gebet oder weniger. es genügt das Aber. Aber dass in der Tat dieses liebkosende Wort, das sich öffnet mit seiner urgewaltigen Fülle, von dem ich weiß, von ihm kann ich Hilfe haben, von diesem Aber, von diesem Vater oder Väterlein oder Väterchen, von dem ich weiß, dass er mir unter die Arme nimmt und trägt, dass er mich weiterzieht. Jesus meint Menschen, die sich groß regen oder aufregen, die in Purpur und kostbarer Leinwand sind, die spricht er an. Und wenn Sie, Sie sind auch viele Bibelfeste von Ihnen in Lukas 15, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn noch mit hereinbeziehen, dann merken Sie eigentlich die Tragik, die aus einem Vaterhaus der Älteren, wenn wir das menschlich sagen würden, der größere Versager ist, obwohl er den Reichtum und die Vaternähe sehr viel mehr gehabt hat als dieser Jüngere, der Zweite. Das ist ein Gedanke, den Sie aber noch für sich durchdenken wollen. Ansehen bei Gott kann nicht gepachtet werden. Es gab ja in den Gemeinden schon immer Arm und Reich und mir scheint, dass diese Unterscheidung oder wenn wir so sagen wollen, diese Stufen von Arm und Reich auch nicht aufhören werden bis ans Ende der Tage. Wenn wir die Reden Jesu weiter verfolgen, dann müssen wir sagen, es ging Jesus nicht darum, einfach alles einzubügeln. Das bringt keine seiner Reden hervor. Es geht ihm darum, dass ein Verhältnis von meinem Leben, von meiner Lebenssituation und der Öffnung hin zu seinen Zielen geschieht. Ein Anliegen. Dass ich dankbar in dem Wenigen sein kann. Oder damals zur paulinischen Zeit, dass Sklaven durchaus beim Abendmahl sein können mit ihren Herren. Und wir könnten es verlängern. Es geht nicht um einen gut gemeinten Kommunismus. Und Jesus will diesen Unterschied nicht aufheben. Auch das, dass Gott sich durch Jesus solidarisch erklärt hat und gewissermaßen in den gleichen Dreck und zur gleichen Bierflasche hinlege, denn das wäre ja die Konsequenz, das auch nicht. Er zieht den zu Werdenden und den zu Gewinnenden zu sich auf seinen Platz, der wie eine ausgebrannte Fläche Rettung ist vor dem Wüsten- und Steppenbrand, der jetzt über Kilometer hinweg lag. Da allein kann dieser Angesprochene gerettet sein. Ein Reicher, der sich bekehrt, kommt vor dem anderen, der sich nicht bekehrt und Gottes und umgedreht. Es geht nicht um Benachteiligte und nicht um Unterdrückte, aber es geht sehr wohl, dass wir in Bewegung kommen, dass wir eine Not, äußerlicher und geistlicher und geistiger Not, hier freien Lauf. Wohlhabende und Wohlstand haben keine Vorfahrt. Da hilft keine Amtskette und keine Deinersblattkarte und auch nicht ein Privatpilot, der für uns und für unseren Lebensstil möglicherweise zur Verfügung steht. Zweitens, eine war die Vorfahrt, das andere war Strecken mit Überholverbot. Um andere nicht in Gefahr zu bringen, darf ich nicht rechts fahren. Und da hilft auch nicht eine gute Meinung. Dass wenn ich nun eine halbe Stunde in der Schlange gefahren bin und sage, ach mein Hintermann, der soll ein paar Meter mehr gewinnen, ich schere aus und fahre vor bei Überholverbot, das muss zum Unglück führen. Es geht also nicht darum, dass ich einem anderen aus Gutmütigkeit oder aus Mitleid Platz mache. Im Blick auf dieses Gleichnis heißt das, ich kann so nur am armen Lazarus vorbeigehen. Aber nicht anders, nur so. Eine Handreichung, eine Hilfe, ja. Aber wenn ich es geistlich und vom Wesen der Diakonie her sehe, dann nicht als stumme Aktion, sondern als eine wortgebundene Tat. meine Hilfe und meine Aktion darf keine stumme Bewegung sein, sondern Lebensvollzug aus dem Kraftfeld Gottes heraus. Und damit möchte ich ansprechen, dass hier ja beide, der reiche Mann und der arme Lazarus, angefragt waren, wie stehst du zu deinem Herrn? Am Anfang war das Wort Lebensspenden. Goethe wollte es anders haben. Am Anfang war die Tat. Das ist der Tod und das ist der Irrtum für geistiges Leben. Überholverbote, das ist der letzte Gedanke. Es sieht alles so hilfreich aus, aber es ist brandgefährlich, wenn wir da nur im Hantieren bleiben. Wenn ich Gebet und unsere ganze Öffnung mit unseren Händen, mit unserem Herzen, mit Brandsinn. Und dann wird auch dieser Satz präzisiert, nur mit dem Herzen sieht man gut. Ich kenne diesen Advanced-Exuperie, diesen Religionsphilosophen, der uns diesen Satz mitgegeben hat. Ich finde ihn gefährlich, wenn er nicht bedacht wird im Zusammenhang und in der Ankettung, dass Jesus Christus mein Herz eingenommen hat. Sonst sehe ich mich falsch und bin im Irrtum und den anderen gleich da. Ich breche hier ab. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Matthäus 6, 33. Dass wir nicht die Meister sein, lieber Herr, über den Reichen. Dass wir nicht bei den Besserwissern stehen, die kommen, mit den Beten viel anzufangen müssen, die im Glauben zu Hause sind, aber dann vielleicht nicht von dir erfasst sind, wenn wir nur nach außen das tragen, was wir von anderen kopiert haben und was uns einsichtig ist und was uns nützlich zu sein scheint. Lieber Herr, lass mich der sein, der von dir angesprochen ist und dein Wort mir das Wichtigste über allem Reichtum, über allem Ansehen und über aller Lebenswirklichkeit